So. Einen wunderbaren guten Morgen. Beim letzten Treffen vom Leitungskreis meinte ich schon, Mensch, wie ist das eigentlich hier mit dieser Heizungssteuerung? Können wir die nicht schon mal ausstellen? Ich bin froh, dass wir es nicht getan haben heute. Und dass wir, obwohl wir nach Ostern sind, heute einen schönen, warmen Saal hier haben. Heute ist ein ganz besonderer Sonntag, also jeder Sonntag ist ein ganz besonderer Sonntag. Aber wisst ihr, welcher Sonntag heute ist? Wer hat das gesagt? Sehr löblich, gibt gleich einen Pluspunkt. Jubilate ist heute. Heute ist der vierte Sonntag der österlichen Freudenzeit. Jubilate. Und da klingt das Wort eigentlich schon an, das Thema ist Gesetz, Jubel. Jubel über die österliche Freude, über die Auferstehung, über das neue Leben. Das steht in der Mitte dieses heutigen Sonntags im Kirchenjahr. Super Thema. Und ich habe heute Morgen noch in meinem Stundengebetsbuch etwas gefunden, das lese ich euch jetzt einfach vor. Und das setzt eigentlich den Rahmen für diesen Sonntag, für diesen Tag. Und wenn ich das vorgelesen habe, dann machen wir uns noch ein paar Gedanken, aber erstmal lese ich das vor. Ihr dürft euch gerne zurücklehnen, Augen zumachen, nicht einschlafen, aber einfach nur zuhören. Wahrhaft, dies ist der Tag des Herrn, verklärt von Gottes heiligem Licht. Der Tag, an dem die Schuld der Welt durch Jesu Blut wird ausgelöscht. Verlorene lässt dieser Tag das Licht der Hoffnung wiedersehen. Wer ist nicht von der Angst erlöst, wenn selbst der Schächer Gnade fand? Er, dessen Schuld den Tod verdient, gab sich in Christi Hand und lebt. Welch ein Gericht vollzieht sich hier, welch ein Geheimnis tut sich kund. Was könnte wunderbarer sein, als dass aus Schuld nun Gnade wird? Dass Liebe von der Furcht befreit und Tod das neue Leben schenkt. Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, der aus dem Grabe auferstand, dem Vater und dem Geist zugleich durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Ein Gebet von jemandem geschrieben, der im Jahr 397 gestorben ist. Das begeistert mich immer, wenn Menschen, das ist für mich dann ein großes Zeugnis des Glaubens, weil man immer so denkt, oh Mensch, wie drückt sich es aus, dass unser Gott lebendig ist? Und wenn man dann etwas liest von Menschen, die noch vor dem Jahre 400 gestorben sind, wenn man dann etwas von denen liest und merkt, wie sich in deren Herzen eine Sehnsucht breit macht, sie Antwort finden von Gott selbst, dann ist das etwas, was mir das größte Glaubenszeugnis ist. Dann spricht Gott durch alle Jahrhunderte hinweg. Und das finde ich super. Jubilate. Damit ist der Rahmen gesetzt für diesen Sonntag. Wir freuen uns über die Auferstehung. 3 Wochen ist es jetzt her. Und so euphorisch, wie der Ostersonntag manchmal daherkommt, es klang vorhin schon so ein bisschen in deiner Moderation an, Andreas, so euphorisch, wie der Ostersonntag manchmal daherkommt, so fröhlich man sich dort Gedanken über das Leben und die Auferstehung macht und das Licht, so ernüchternd beginnt der Alltag gleich in der Woche danach. Ostern und Auferstehung, das ist der Kontrapunkt. Gott macht alles neu, Christus lebt und wir mit ihm, da im Grunde denken wir daran jeden Sonntag. In jedem Gottesdienst, den wir feiern. Aber diese große österliche Freude, die dort bejubelt wird an diesem Sonntag oder heute, diese große österliche Freude, wie es genannt wird, das ist nicht immer unsere Lebensrealität. Das merken wir gerade an so vielen Stellen. Die Welt ist auf so vielen Feldern in so großer Unruhe, dass, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich würde am liebsten manchmal irgendwie so die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder den Kopf in den Sand stecken, Jalousie runter, Licht aus und letzten Samstag noch. Vor dem Schlafengehen gucke ich noch aufs Handy, die Nachrichten sehe, was passiert und denke, mal gucken, ob morgen, der Abend, an dem dieser Angriff auf Israel losging und ich dachte, Mal gucken, wie die Welt morgen aussieht, wenn ich aufwache. Und es sind nicht nur die großen Konflikte, die gerade in der letzten Woche uns vor Augen geführt haben, dass diese Welt von österlicher Freude über das Leben nicht so viel wissen will. Wir erleben bei uns zunehmend Verunsicherung und eine Gesellschaft im Dauerkrisenmodus. Erst kam die Finanzkrise, davor wird es auch Krisen gegeben haben, dann kam die Corona-Krise, jetzt sind wir in der Klimakrise. Wir sind im Dauerausnahmezustand. Wir erleben Polarisierung noch und nöcher, Verrohung, Hoffnungslosigkeit. Es gibt eine Jugend, die von sich sagt, sie sei die letzte Generation. Ist doch irgendwas nicht richtig. Was kommt denn danach? Und zu guter Letzt mag mancher im Stillen mit so einem großen Wort wie der österlichen Freude auch ganz persönlich hadern. Weil das Leben einfach zu hart mitgespielt hat. Die Dinge sich nicht so entwickelt haben wie gehofft. Und das Päckchen zum Tragen irgendwie zu schwer wurde. Zu lange, zu schwer. Und dennoch sind wir in dieser österlichen Freudenzeit. Dennoch ist da Ostern. Dennoch ist da diese Auferstehung. Die Auferstehung bleibt der Start in etwas Neues, etwas völlig Neues. Aber wie sieht dieses Neue aus angesichts dieser Welt, in der wir sind, in der wir leben? Und wie können wir an diesem Neuen teilhaben? Und jetzt kommt Paulus. Und heute habe ich uns nur 4 Verse mitgebracht, die uns so ein bisschen Gedanken anreizen sollen, wie dieses Neue denn aussehen kann. Ich habe heute mal den Text mitgebracht, dass wir das mitlesen können, weil die Verse vielleicht nicht so ganz einfach klingen. Wir wissen ja, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel, wer gerne mitlesen möchte, in seiner eigenen Bibel, 2. Korinther 4, Vers 14 bis 18. Wir wissen ja, Gott hat Jesus, den Herrn, auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Uns, Paulus schreibt hier von sich dort in der Mehrzahl. Also, das uns ist Paulus. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Und das ist dann die Gemeinde in Korinth. Denn alles geschieht für euch. Die Gnade soll immer größer werden durch die wachsende Zahl von Dankgebeten. Und dadurch soll auch die Herrlichkeit Gottes umso größer werden. Das ist der Grund, warum wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Ich lasse einmal diesen Vers hier einfach liegen. Während der Predigt, das ist der Grund, weshalb wir den Mut nicht sinken lassen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum lassen wir den Mut nicht sinken. Woraus schöpft Paulus seine Hoffnung? Denn auch seine Ausgangslage, man darf jetzt nichts zu sehr verklären, ist alles andere als rosig. Im 2. Korintherbrief beschreibt Paulus ein bisschen, wie es ihm denn gerade so geht, was er alles durchmacht. Und seine Ausgangslage war nicht rosig. Persönliche Anfeindungen, vor allem von anderen Glaubensgeschwistern. Seine eigene Krankheit, seine körperliche Schwachheit, die ihn immer wieder verfolgt hat, Verfolgung und Lebensbedrohung. Auch Leute waren, erst war er ja der Verfolger, jetzt waren Leute auch hinter ihm her und drohten ihm mit körperlicher Gewalt, haben das auch teilweise umgesetzt. Paulus kannte wahrlich nicht nur den eitel Sonnenschein. Und es wäre bei ihm so etwas von nachvollziehbar gewesen, an irgendeiner Stelle zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich habe genug. Macht es doch alleine. Ich überlasse das Feld anderen, ich ziehe mich auf meine Sommerresidenz zurück. Ich lebe das Leben mit dem Herrn jetzt in einsamer Stille und warte, bis dieses irdische Jammertal sein Ende hat. Aber er redet genau das Gegenteil. Wir lassen den Mut nicht sinken. Paulus trägt eine Hoffnung in sich, weil er von Ostern her weiß, mein Herr lebt. Mein Herr lebt. Die Zukunft sieht anders aus, weil Christus lebt und das Leben und eben nicht der Tod das letzte Wort hat. Und die Ausrichtung an Gottes Zukunft hat Folgen für die Gegenwart. Mit der Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, mit dieser Kraft ist er damals in ihm, Paulus, und in seiner ganzen Gemeinde aktiv am Werk. Und er ist es heute noch. Mit der gleichen Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ist Gott in uns heute aktiv. Ich bete, schreibt er an einer anderen Stelle im Epheserbrief, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir in ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Epheser 1, 19 und 20. Könnt ihr euch mal über den Spiegel schreiben, wenn man sich fragt, was soll der Tag? Mit der Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist Gott in dir am Wirken. Und weil Christus lebt, weiß Paulus, dass es nicht von seiner Kraft und seinem Vermögen und seinem Können abhängt, dass Gottes Reich wächst. Er vertraut nicht auf seine Kraft, sondern auf die Kraft eines Stärkeren. Und diese Kraft, die stark und wirkmächtig vor allem steht, ist die Gnade. Die Gnade, die in jedem den Tod in Leben verwandelt. Die Gnade, die das Vorzeichen dieser Welt grundsätzlich verändert hat. Es geht nicht mehr darum, wessen Tod am erträglichsten ist. Die Gnade ändert die Vorzeichen dieser Welt und es geht nur noch ums Leben. Wer das beste Leben leben kann und sich das beste Leben schenken lassen kann. Und diese Gnade soll wachsen, in jedem ganz persönlich und in jedem Ort, in Korinth damals wie heute hier im Heiligenhaus. Das ist das Anliegen von Paulus. Die Gnade soll wachsen, sie soll sichtbarer werden. Die Menschen sollen sie mehr und mehr begreifen. Das ist eine echte Transformation. Gott hat der Welt neues Leben geschenkt. Und der große Clou dabei ist, diese Transformation des Lebens lässt Paulus jetzt eben nicht in eine Lähmung verfallen. Führt ihn nicht dazu, dass er sich zurücklehnt und sagt, gut, dann ist ja alles geregelt für mich, dann brauche ich ja nichts mehr machen, dann ist doch alles wunderbar, dann kann ich jetzt darauf warten, bis ich eines Tages sterbe und dann endlich beim Herrn bin. Warte ich ab, bis dieses Jammertal hier endlich durchschritten ist und ich meinen Herrn in der Ewigkeit treffen darf. Das ist das, was manche Leute tatsächlich geglaubt haben. Jetzt brauche ich ja nichts mehr machen. Oder ich schließe mich irgendwo ein und warte darauf, dass ich endlich sterbe und lebe jetzt nur noch für Gebet. Will ich gar nicht ganz groß beurteilen, aber die Vorzeichen dieser Welt wurden geändert, weil Gott Leben schenkt. Leben. Die Transformation des Lebens lässt Paulus aktiv werden. Deswegen reist er durch die Gegend, deswegen erduldet er die Beschimpfungen und Bedrohungen, deshalb lässt er den Mut nicht sinken. Es geht ums Leben. Sich einlassen auf die Gnade Gottes, das Einleben in diesen neuen Lebensstil, das Einüben dessen, was ihm, Paulus und uns geschenkt ist, all das lässt Gnade sichtbar und fühlbar werden in dieser Welt und lässt sie wachsen. Lässt andere Menschen das vielleicht auch sehen und neugierig darauf werden. Und deswegen lässt Paulus den Mut nicht sinken. Die Zeiten sind seit Paulus im Grunde nicht so fundamental anders. Zu jeder Zeit war dieses neue Leben, das von außen in diese Welt geschenkt wurde, irgendwie angefeindet. Zu jeder Zeit. Das ist nicht nur heute so. Mal von Menschen, die sich lieber selbst in das Zentrum der Welt setzen wollten, mal von Menschen, deren Ziel es war, andere Menschen zu unterjochen oder auszubeuten. Es gab immer Kriege und es gab immer furchtbares Leid und es gab immer Ungleichheit und immer Ungerechtigkeit. Das ist leider kein Phänomen dieser Tage. Paul Gerhardt, dieser Liederschreiber, wenn man sich sein Leben mal anschaut, mit dem möchte man nicht tauschen. Erst wütet der 30-jährige Krieg durch Europa, ganz besonders durch seine Heimat. Und da müsst ihr euch mal die Todeszahlen durchlesen, die dieser Krieg damals gefordert hat. Landstriche entvölkert. Und die, die übrig blieben, wurden dann von der Pest getroffen. Die Bilder, die Kunst aus dieser Zeit, da denkt man, oh, furchtbar. Die Menschen haben gedacht, also wenn Jesus jetzt nicht wiederkommt, wann denn dann? Dass Menschen unterjocht werden, dass andere Menschen sich erdreisten oder glauben, dass ihr Leben wichtiger, bedeutsamer ist als das von irgendwem anders. Auch das ist leider kein Phänomen der Neuzeit. Das hat es auch immer gegeben. Aber dieses neue Leben steht trotzdem da. Dieses neue Leben, das Gott schenkt, ist trotzdem da. Und Nachfolger Christi haben zu allen Zeiten bewiesen, wie dieses neue Leben aussehen kann. Das, was ich vorhin vorgelesen habe, ist so ein Glimpse, so ein Andeuten dieses neuen Lebens. Die Sehnsucht nach diesem neuen Leben wird in diesen Zeilen deutlich. Und ich habe uns zwei Zitate mitgebracht von Leuten, die mittlerweile tot sind, aber wo eben dieses neue Leben durchscheint. Das erste Zitat stammt von Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen Theologen, der von den Nazis verfolgt und auch umgebracht wurde. Das Wunder der Auferstehung Christi hebt die Vergötzung des Todes, wie sie unter uns herrscht, aus den Angeln, schreibt er. Den neuen Menschen und die neue Welt aber erwartet man allein von jenseits des Todes her, von der Macht, die den Tod überwunden hat. Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich. Das letzte herrliche Jahr Gottes zum neuen Menschen. Da wird etwas deutlich von diesem neuen Leben, von dieser neuen Existenz, die uns geschenkt ist, die von außen an uns herangetragen ist. Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich. Das letzte herrliche Jahr Gottes zum neuen Menschen. Und das andere Zitat, das ich euch mitgebracht habe, stammt von Mutter Teresa. Sie sagte einmal, nichts soll uns besorgt machen, nichts uns so traurig und mutlos machen, dass uns gar die Freude über die Auferstehung abhanden komme, genommen werden könnte. Die Auferstehung ist das, was alles fundamental ändert. Der Paulus erwähnt hier diesen inneren Menschen, äußerer und innerer Mensch. Das sind nicht zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, das ist der Mensch, der sich in dieser Welt zurechtfindet, der sich mit den Gegebenheiten dieser Welt zurechtfinden muss. Und der innere Mensch, das ist der, dessen Geist von Gottes Geist selbst angesprochen und gefüttert wird. Und dieser innere Mensch, der kann fröhlich sein, auch wenn alles andere um ihn herum zusammenbricht. Nichts soll uns besorgt machen, nichts uns so traurig und mutlos machen, dass uns gar die Freude über die Auferstehung genommen werden könnte. Jubilate. Schaut man sich das Leben dieser und vieler anderer Christen und Christinnen an, dann merkt man, der Glaube an den auferweckten Christus war ihnen nicht nur eine Erinnerung an Gott, an irgendetwas Transzendentes. Dieser Glaube war eine Ermutigung zum Leben. Ein Leben, das nicht müde wurde, die Hoffnung und die Freude sichtbar werden zu lassen. Ein Leben, das diesen zersetzenden Kräften dieser Welt etwas entgegensetzt. Der Glaube war eine Ermutigung zum Leben, nicht zum Sterben. Wie wird dieses neue Leben in uns heute sichtbar? Nicht jeder startet von uns gleich auf eine Missionsreise und betreut, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden, schreibt Briefe und ich weiß nicht was. Wie wird dieses neue Leben sichtbar? Als ich die ersten Male hier in die Gemeinde gekommen bin und mir die Leute Geschichten erzählt haben, zum Beispiel von der Kleiderkammer und vom Möbellager, alle, die mir davon erzählt haben, die davon berichteten, von denen habe ich nie gehört, wie schwer diese Arbeit doch sei und wie mühselig und wie hart die Plackerei und wie zeitraubend und wie nervenaufreibend. Alle, die mir davon erzählt haben, haben das immer mit einem Lächeln und einem Strahlen im Gesicht getan. Das ging bis zum Schluss, als wir die Möbelkammer aufgelöst haben, selbst da war gute Laune. Gab auch Kuchen. Und Waffeln. Und warum haben so viele angepackt? Weil die Auferstehung Jesu eine Ermutigung zum Leben ist. Nicht zum Sterben. Weil die Auferstehung Jesu eine Ermutigung zum Leben ist. Letzte Frage. Ist das jetzt nicht alles furchtbar naiv? Paulus, ja, rede schön. Danke. Ist das nicht furchtbar naiv angesichts dieser Welt, in der wir leben? Und da las ich einen schönen Gedanken zu diesem Text. Christen sind nicht naiv. Sie bilden sich kein Himmelsschloss aus lauter Fantastereien, denn wir kommen vom Grab. Wir kommen von diesem Punkt, an dem der Tod versucht hat, das letzte Wort zu sprechen. Wir kommen von Golgatha. Wir kommen von Golgatha, unsere Blickrichtung ist jetzt aber eine andere. Und deswegen lassen wir uns nicht entmutigen in diesen entmutigenden Zeiten. Deshalb lassen wir den Mut nicht sinken. Ein letztes Zitat für heute. Wir müssen den Gräbern, die die Welt schaufelt, nicht ausweichen und sie geschickt umschiffen. Wir kommen aus einem der Gräber und sind vertraut mit dem, was der Tod ist und bedeuten kann. Golgatha ist unsere Herkunft. Und wer hier von Gott gerettet wurde, muss nichts mehr auf der Welt fürchten. Denn für das Leben, das von Golgatha her sich über die Welt ergießt, müssen nicht wir einstehen. Es ist Gott selbst, der hier seiner Schöpfung die letzte Weichenstellung gegeben hat. Zukunft ist kein Projekt, das im Ermessen der unerlösten Welt liegt. Zukunft ist Gottes rettendes Wort an uns. Und sie heißt Christus. Also, lassen wir uns nicht entmutigen. Christus lebt, mit ihm auch wir, in aller Ewigkeit und heute. Jubilate.